Freddy, vielen Dank. Und genau, es ist wunderschön, liebe Gemeinde, dass ich hier bei euch sein darf. Jetzt ist es schon fast der ganze August. Wir haben gestern Abend, saßen wir zusammen noch bei der Dame in der Mette und haben gemerkt, dass dieser Augustmonat, wo wir uns irgendwie lange Gedanken gemacht haben, wie kommt der, wie schafft man das, wie lang wird der werden, der ist jetzt wie schon vorbei. Es ging uns eigentlich fast zu schnell und es freut mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf. Und es tut gut in all dem, wo läuft, in all dem, wo im Moment war, die Kinderwoche, alles andere, auch bei euch wahrscheinlich persönlich und privat, beruflich, tut es gut, diesen Gottesdienst heute feiern zu dürfen. So diesen Moment innezuhalten in der Woche und sich auszurichten auf Gott. Und heute, das wurde auch schon gesagt, haben wir ein Fest. Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern. Und ich möchte auch nochmal ganz herzlich willkommen heißen, alle Gäste, die hier sind heute, wie die Tirza uns mitgebracht hat. Vielen Dank, schön seid ihr da, fühlt euch wohl und seid herzlich willkommen. Und ich möchte euch zum Beginn von meiner Predigt gern eine kurze Frage stellen und noch eine kleine Aufgabe dazu. Und zwar ist meine Frage, überleg doch kurz für dich an deinem Platz, was in der letzten Woche das Beste war, was du gegessen hast. Überleg kurz für dich an deinem Platz, was war in der letzten Woche das Beste, was du gegessen hast. Und wenn du dich entschieden hast, dann sag das gern auch noch links, rechts, einfach kurz deinen Sitznachbarn. Dafür nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit, überleg, was war das Beste, was du letzte Woche gegessen hast und verrate es noch links und rechts von dir deinen Sitznachbarn oder deinen Sitznachbarinnen. Sehr aufgeregte Gespräche über die Lieblingsgerichte der letzten Woche. Das freut mich sehr. Und ich will euch natürlich auch noch kurz erzählen, was denn mein Lieblingsgericht der letzten Woche war, was ich gegessen habe. Und zwar, kennt es jemand von euch? Maultaschen, jawohl, genau. Maultaschen. Und Maultaschen sind was, wo wir jetzt als Deutsche aus Süddeutschland, so, das ist so mit das, was wir am meisten vermissen. An unsere Heimat. Und immer wenn wir zu Hause sind oder jemand von zu Hause kommt, dann lassen wir uns Maultaschen importieren. Das sind so feine, kleine, große, gefüllte Teigtaschen und das ist so ein Stück Heimat auch für mich, für uns, wenn wir das essen. Deshalb sind wir immer sehr happy, wenn es welche gibt. Und letzte Woche hat die Lydia Maultaschen gemacht bei der Dama ohne Mette zum Mittag. Und vielleicht fiel der Satz ja auch schon bei euch gerade, als ihr so ein bisschen erzählt habt, was ihr gegessen habt, das musst du unbedingt probieren. Also wer noch keine Maultaschen probiert hat, hier meine Empfehlung auf jeden Fall, unbedingt probieren. Und ich finde spannend, wie wir, wenn es ums Essen geht, wenn wir was Leckeres probiert haben, wenn wir was Leckeres geschmeckt haben, dann fällt es uns ziemlich leicht, davon zu schwärmen. Wir loben das in den höchsten Tönen und wir können da irgendwie auch mit voller Freude davon erzählen. Es bleibt uns auch noch lange in Erinnerung, so ein Festessen oder so ein besonderes Essen. Und ich vermute, dass die Gäste von der Tirza heute wahrscheinlich am Abend alle so die gleiche Antwort geben würden, was denn das beste Essen war der letzten Woche. Und ich darf jetzt ja seit Anfang August mit dem Harry unterwegs sein, der da hinten sitzt. Und was ich sehr schnell gelernt habe über den Harry ist, dass er ein Genussmensch ist. Er genießt gerne und ich schätze das extrem am Harry. Und ich habe jetzt gelernt, neben allem, wo wir diskutiert und besprochen und er mir erklärt hat, habe ich gelernt, mit Kaffee anzustoßen. Ich habe Sätze gehört wie Best Burger in Town, also der beste Burger der Stadt gibt es da zum Essen. Ich weiß schon, bei wem ich die besten Brownies bekomme. Ich weiß, wo es den besten Kaffee weit und breit gibt. Und deshalb hat es mich eigentlich nicht gewundert, dass der Harry auch, als er einen Vers ausgesucht hat für die Tirza, was genommen hat, was köstlich ist. Wir haben ihn vorher schon gehört, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und das hat es mir dann auch leichter gemacht, zu entscheiden, über was ich denn heute Morgen predigen soll. Und schließe mich jetzt gern da dem Vers vom Harry an und will mit uns eintauchen in diesen Psalm 34, aus dem dieser Vers kommt. Und bevor wir eintauchen, vielleicht noch ein, zwei Punkte zu den Psalmen, damit wir da so ein bisschen wissen, auf was wir achten können, auf was wir stoßen werden, wahrscheinlich auch im Psalm 34. Die Psalmen sind ein wunderschönes Buch in der Bibel. In den Psalmen wird eigentlich die ganze Palette von religiösen Gefühlen, von Erfahrungen zur Sprache gebracht. Gute wie schlechte, Lob wie Klage. Wir begegnen in den Psalmen eigentlich den grundlegenden Empfindungen und Erfahrungen mit Gott. Die Psalmen wurden ein Buch, was für das Volk Israel gerade im Exil extrem wichtig wurde. Weg vom Zuhause, weg vom Tempel, wo sie angebetet haben, und trotzdem mit dem Psalter, mit dem Psalmenbuch, ein Buch, wo sie Gott begegnen konnten. Mit allem Lob, mit aller Freude, aber auch mit allem Unverständnis, mit aller Klage, mit aller Bitte. Und es ist ein Buch, was bis heute uns eigentlich sehr nahe geht aus der Bibel. Jeder von uns wird sich irgendwo in den Psalmen wiederfinden, wird Worte finden, die es uns leicht machen, mit Gott in Kontakt zu kommen, das, was wir fühlen, vor Gott zu bringen. Es ist ein wunderschönes Buch, ein köstliches Buch. Und die Psalmen sind ein poetisches Buch. Und ich möchte noch eine Sache zur hebräischen Poesie sagen, die man sonst vielleicht schnell überliest oder übersieht. Die Hebräer haben gedichtet, aber sie haben inhaltlich gedichtet. Das heißt, auch wenn man es übersetzt jetzt ins Deutsche, funktioniert es noch. Das ist eigentlich genial. Und zwar ist es immer so in der Poesie, auch in anderen Teilen der Bibel, dass die zweite Vershälfte die erste Vershälfte in irgendeiner Art und Weise inhaltlich weiterdenkt. Manchmal wird sie ergänzt, manchmal wird ihr was gegenübergestellt oder sie wird vertieft. Und wir sehen das jetzt auch gleich, wenn wir den Psalm lesen, dass die zweite Vershälfte in irgendeiner Form die erste Vershälfte weiterdenkt. Und ich finde das absolut köstlich, auch wenn man die Psalmen liest, zu sehen, was es für ein Meisterwerk ist, was man da in den Händen hält, auch literarisch. Und beim Psalm 34 kommt dazu, ihr habt wirklich Glück mit der Tierzahl, ihr habt da einen sehr tollen Psalm, aus dem ihr Vers kommt für die Einsegnung. Er ist sogar noch alphabetisch sortiert. Es gibt ab und zu nicht viele Psalmen, aber der gehört auch dazu, dass im Hebräischen eigentlich jeder Vers fortlaufend mit dem nächsten Buchstaben vom Alphabet beginnt. Das ist im Deutschen dann nicht mehr zu übersetzen, aber Psalm 34 ist eigentlich ein extrem köstlicher, ein extrem kunstvoller Psalm. Es ist ein Psalm, den David gedichtet hat, und jetzt steigen wir ein mit den ersten drei Versen und schauen, was uns hier begegnet. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. David, als er diesen Psalm dichtet, ist voll des Lobes. Er fängt an mit: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Ich will. Das ist eine Entscheidung von David, ganz egal, was links und rechts von ihm gemacht wird. Er, David, will, ich will den Herrn loben alle Zeit. Er fordert sich selber dazu auf, Gott zu loben. Und er hat eine ganze Reihe an Gedanken, die er da noch mit dranhängt, wie er Gott loben möchte. Zum einen alle Zeit. Es soll was sein, wo sein Leben bestimmt, wo sein Leben ausmacht. Nicht einfach in verschiedenen Phasen und dann mal wieder länger nicht und dann wieder kurz doch, sondern alle Zeit will er Gott loben. Er will es laut tun, es soll in seinem Mund sein, das Lob, so dass man es hört, nicht einfach nur für sich, sondern laut, er will es kundtun. Es soll authentisch sein. Er sagt, meine Seele soll sich rühmen des Herrn. Ich als ganzer Mensch, David, möchte Gott loben. Es soll authentisch sein. Und es soll so sein, dass andere, denen es nicht gut geht im Moment, die irgendein Elend ertragen müssen, erdulden müssen, dass die es hören und anfangen, sich zu freuen. weil sie wie vielleicht auch wieder eine Hoffnung erneuert bekommen, dass auch ihnen Gott rettend zur Seite steht, ihnen rettend begegnet. Und dann bleibt er nicht bei sich, er lädt dann eigentlich uns ein, mitzuloben. Er sagt, ich möchte den Herrn loben alle Zeit, aber bitte macht mit, preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Eigentlich ganz genauso, wie wir es gerade auch schon gesungen haben. Im Moment, also im Lobpreis, im Worship, haben wir miteinander Gott gelobt. Haben sogar gesungen, über allem strahlt dein Name, Jesus, du bist das Best, habt ihr gesungen, ja? Das Best für mich. Psalm 34 beginnt also mit der Aufforderung zum Lob Gottes. Und jetzt sagst du vielleicht, Amen, absolut meine Meinung, ich bin voll dabei. Das ist schön. Aber vielleicht sagst du auch, ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht so ganz, warum ich jetzt gerade Gott loben soll. Dann bleibt es für dich spannend, dran zu bleiben, weil David uns gleich noch ein bisschen begründet, warum er Gott lobt. Oder, das kann ich auch sehr gut verstehen, du sagst, ich kann im Moment Gott nicht authentisch loben. Ich stecke so tief in der Not oder ich stecke so tief in einem Problem, dass mir einfach nicht danach zumute ist. Und das ist okay. Ich habe gesagt, dass die Psalmen eigentlich leben von der Spannung zwischen Klage und Lobe und Lob. Und du wirst einen Psalm finden, in dem vor allem gefleht wird, in dem vor allem gebittet wird, in dem vor allem geklagt wird, der dir hilft, deine Not vor Gott zu bringen. Ich finde es wunderbar, dass wir uns vor Gott nicht verstellen müssen oder ihm was vormachen müssen. Nein, wir dürfen zu ihm mit dem kommen, was uns beschäftigt, unser Herz bei ihm ausschütten. Und trotzdem, auch wenn dir vielleicht nicht zum Loben im Moment zumute ist, diese Hoffnung vom David, dass es die Elenden hören und sich freuen, die gilt auch dir. Dass du an dem, was David erlebt hat, wieder neu Hoffnung bekommst, dass Gott dir helfen will und wird. Also, warum ist David so voll des Lobes? Wir lesen weiter ab Vers 5. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. David fiel es leicht, Gott zu loben. Er begründet hier seine Aufforderung zum Lob an sich selber und an uns damit, dass Gott ihn gerettet hat. Als er ihn suchte, hat Gott ihm geantwortet und hat ihn gerettet. Und in der Tat, dieser Psalm stammt eigentlich aus einer Phase von Davids Leben, in dem es überhaupt nicht gut lief für ihn. Es war eine sehr leidvolle Phase von seinem Leben. Und zwar wird uns das in der Überschrift vom Psalm verraten, die ich euch bis jetzt vorenthalten habe. Dort steht nämlich, es ist ein Psalm von David und er verfasste dieses Lied, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hatte und darum weggejagt wurde. Ich kläre kurz, was da passiert ist. David war auf der Flucht vor Saul. Saul hat ihn verfolgt, wollte ihn umbringen, weil er gemerkt hat, der wird mir mein Königreich streitig machen. Er ist der neue gesalbte König und ich möchte, dass er stirbt. Also war David auf der Flucht und ist aus lauter Angst vor Saul sogar bis zu den Philistern, ihr wisst, das sind die mit dem Goliath, zu denen ist er geflohen und hat versucht, sich dort zu verstecken. Und als die natürlich gesehen haben, hoppla, das ist doch der David mit dem Goliath, wir kennen dich, haben sie ihn natürlich sofort vor den König geschleppt und eigentlich stand es nicht gut um den David in dem Moment. Und wenn dieser verzweifelte Versuch von ihm, sich als Wahnsinniger zu geben, eine Rolle von dem Verrückten zu spielen, was dann schlussendlich den König der Philister dazu bewegt hat, zu sagen, stopp, ich habe schon genug davon, tut den wieder weg. Wenn das nicht geklappt hätte, dann wäre David sicherlich nicht lebend aus dem Philisterland zurückgekommen. Aber er hat erlebt, Gott hat ihm geantwortet, Gott hat ihn gerettet. Und er klopft sich eben nicht selber auf die Schultern und sagt, es war eine super Idee, David, sich da einfach verrückt zu stellen und damit durchzukommen, sondern er sagt, dass das geklappt hat, ist wirklich Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen, habe ich ihm zu verdanken. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Ich will dich gern fragen, du musst es nicht beantworten, jetzt und mit deinem Nachbar besprechen, aber ich will dich gern fragen, hast du das in deinem Leben schon erlebt? Selber erlebt, du hast Gott gesucht, Gott hat dir geantwortet und hat dich errettet aus deiner Furcht. Und es wäre spannend, das vielleicht ein bisschen in einem vertrauteren Rahmen mal zu besprechen, vielleicht später mit jemandem, wo du das Vertrauen hast oder zu Hause dann oder sonst, wo wir wieder in Gemeinschaft kommen, das zu besprechen, darüber auszutauschen, darüber ins Gespräch zu kommen. Wo sind einzelne von uns, wo sagen, jawohl, ich habe das erlebt, ich habe das selber erlebt, hab Gott gesucht, er hat mir geantwortet und hat mich errettet. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung nochmal überlegt, ja, wie sucht man eigentlich Gott? Wie sucht man eigentlich Gott? Und ich selber, ich suche seit gestern meine Regenjacke. Ich suche sie immer noch. Und habe dabei gemerkt, dass wenn man wirklich was sucht, weil man es gerade braucht, weil es regnet und man will gucken, wo ist die und da, wo man dachte, sie ist, da müsste sie sein, da ist sie nicht, dann muss man eigentlich alles wieder aus der Hand legen, was man hatte. Ich hatte schon meinen Rucksack auf und wollte los, also alles wieder ausziehen. Und dann muss man einfach anfangen, mit den Händen zu suchen. Man wühlt durch seine Taschen, man wühlt durch seine Kisten, man guckt irgendwie noch unterm Kinderbett, ob sie da vielleicht liegt, die könnte ja überall sein oder zwischen anderen Jacken. Zum Suchen kann man nichts anderes in den Händen brauchen. Das stört eigentlich nur. Man kann auch nichts anderes machen, wenn man wirklich was sucht. Das funktioniert auch nicht, deshalb suchen wir so ungern, weil es uns davon abhält, Sachen zu machen, die wir eigentlich machen wollten. Das geht nicht, wenn man seinen Schlüssel suchen muss oder sein Handy suchen muss oder seine Regenjacke suchen muss. Und ich habe gemerkt, genauso ist es doch eigentlich auch, wenn ich Gott suche. Wenn ich Gott suche, dann habe ich eigentlich auch immer leere Hände. Es gibt nichts, wo ich Gott mitbringen könnte, wo ich sage, ich suche dich und ich weiß eigentlich auch schon, wo du bist und ich habe dir schon was mitgebracht, schau, du wirst stolz sein auf mich. Ich kann Gott nichts mitbringen, ich komme, wenn ich ihn suche, mit leeren Händen. Ich kann auch nichts anderes machen, ich kann nicht noch irgendwie 5, 6 Sachen parallel auch machen, nein, ich muss wie wenn ich eine Regenjacke suche. Ich muss innehalten, mich ganz darauf konzentrieren und mit offenen Händen zu ihm kommen. Und ich merke dann, dass ich wie mit dem Bekenntnis vor Gott komme, wenn ich ihn suche, dass ich immer wieder merke, dass ich in mir selbst, ich habe das hier glaube ich schon mal gesagt, dass ich in mir selbst sündiger bin, als ich es je gedacht habe. In mir selbst bin ich sündiger, als ich es je gedacht oder geahnt habe. Und ich habe das in den letzten Monaten gemerkt. Bis vor 2 Jahren hätte ich mich als einen überdurchschnittlich geduldigen Mann, habe ich mich gehalten. Ich dachte, jawohl, ich bin geduldig, damit habe ich keine Probleme. Das ist was, was mir liegt, das ist was ich kann. Und jetzt habe ich aber gemerkt, mit 3 Kindern und ein bisschen herausfordernden Umständen, dass meine Geduld, wo ich dachte, das ist so eine meiner Kernkompetenzen, dass ich damit eigentlich ziemlich schnell immer wieder jetzt am Ende bin. Ich komme ans Ende mit meiner Geduld und merkt, dass es dann eben nicht mehr so läuft, wie ich es eigentlich gern hätte. Ich werde meinen Kindern nicht gerecht, meiner Frau nicht gerecht, werde Gott nicht gerecht, anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, nicht gerecht oder werde schuldig an ihnen. Und ich habe gemerkt, es unterstreicht so ein bisschen dieses Bekenntnis, mit dem ich vor Gott komme. In mir selbst bin ich doch sündiger, als ich es je geahnt hätte. Wir kommen eigentlich tatsächlich noch weniger hin, als ich vielleicht noch vor 2 Jahren gedacht habe. Und ich bin froh, dass ich wie David hier im Psalm erleben durfte, wie Gott mir antwortet, wie Gott mich rettet. Weil ich weiß, auch wenn ich in mir selber sündiger bin, als ich es je geahnt hätte, bin ich in Jesus Christus geliebter, als ich es je hätte hoffen können. Ich bin in Jesus geliebter, als ich es je hätte hoffen können. Und es lässt mich dann nicht ängstlich Gott suchen, sondern voller Zuversicht. weil ich weiß, Jesus hat mich lieb, er hat es mir bewiesen, so wie er es jedem von uns bewiesen hat, als er am Kreuz für alles starb, was wir falsch machen, um zu ermöglichen, dass wir mit Gott versöhnt leben können, wieder Kontakt haben zur Quelle des Lebens. Und deshalb stimmt, was David hier sagt, die auf ihn sehen, die werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Da, wo ich auf Gott vertraue, wo ich ihn suche, wo ich in dem Glauben lebe und in dem Vertrauen lebe, dass Jesus mich mehr liebt, als ich es je hätte hoffen können, da wird mein Vertrauen in Gott garantiert nie enttäuscht. Ich werde am Ende von meinem Leben nicht dastehen wie ein begossener Pudel, weil irgendwas nicht aufgegangen ist oder irgendwas nicht geklappt hat und muss mich schämen. So wie es David verspricht, wird es sein. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Mein Vertrauen in Gott wird nie enttäuscht. Das war die erste Begründung von David, warum er uns auffordert, Gott zu loben, warum er sich selbst auffordert, Gott zu loben. Und wir kommen jetzt zu einer zweiten Begründung, die David uns neben seiner persönlichen Erfahrung, dass er gerettet wurde, noch gibt. Und da kommt dann auch dieser Vers von der Tirza nochmal zum Tragen. Ich lese ab Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Genau hier vorne bei mir steht noch, Reiche müssen darben und hungern, das ist die Luther-Übersetzung. Er hat das eigentlich dann wie allegorisiert, also er hat ein bisschen andere Texte zur Grundlage gehabt. Eigentlich steht im letzten Vers, junge Löwen müssen darben und hungern. Eigentlich die, von denen man denkt, ja die schaffen es. Die sind stark, die haben Kraft, so wie die Reichen, die können sich eigentlich alles, was sie brauchen, selber holen. Das einfach ist mir gerade noch beim Lesen aufgefallen, dass ich da hier noch unterschiedlich bin. Also neben der persönlichen Erfahrung von David, dass Gott ihn gerettet hat, sagt er, schau, meine zweite Begründung dafür, dass wir Gott loben wollen, ist, Gott ist zu 100% gut. Gott ist zu 100% gut und er sagt, glücklich ist der, wohl dem, der auf ihn vertraut. Gott ist zu 100% gut. Er sagt uns hier, umgeben vom Engel des Herrn, der uns beschützt, der auf uns Acht gibt, der sich um uns rum lagert, sind wir aufgefordert, selbst zu schmecken, selbst zu sehen, wie freundlich der Herr ist. Und ich finde spannend, dass das Schmecken vor dem Sehen steht. Es kommt hier erst das Schmecken und dann als zweites das Sehen. Und es stimmt, dass geistliche Erfahrung, da wo ich was erlebe mit Gott, mit Jesus, das führt eigentlich dann zur geistlichen Erkenntnis, wo ich was verstehe von Jesus, wo ich was verstehe von Gott. Also die Erfahrung, das Schmecken, das Probieren, das Versuchen geht dem Sehen voraus. Es ist nicht umgekehrt. Und ich finde es schön, dieses Anliegen vom David zu spüren. Er sagt, das, was ich geschmeckt habe, das, was ich erlebt habe, das, was ich erfahren habe, ich möchte unbedingt, dass das auch andere noch erfahren. Und dass sie das Gleiche erkennen, wie ich dann schlussendlich erkannt habe, nämlich die Freundlichkeit Gottes. Wie gut, wie freundlich Gott zu uns ist. Und ich finde es schön, jetzt in der kurzen Zeit, wo ich hier sein darf, hat man gemerkt, ja genau, während der Kinderwoche, wir haben heute schon wieder davon gehört, zu Recht aus Dankbarkeit, weil die Woche sensationell war. Wir sehen noch ein bisschen die Möwen, die kommen auch noch aus der Kinderwoche, die fanden wir, die passen noch sehr gut, die bleiben noch ein bisschen und erinnern uns an diese schöne Kinderwoche. Und es war so ein Moment, wo Kinder, viele Kinder davon schmecken durften, miterleben durften, wie sehr Jesus sie lieb hat. wie freundlich Gott ist. Ich war jetzt aber auch am Freitag kurz, nur zum Essen eigentlich, drüben beim Seniorengrillen. Nee, nicht drüben, hier unten. Und auch dort konnten jetzt Senioren, nicht die Kinder, erleben und schmecken, wie freundlich, wie gut Gott ist. Ich glaube, wir können das Sonntag für Sonntag hier in der Gemeinde schmecken, versuchen, probieren, wie freundlich, wie gut Gott ist. Und es gibt noch eine ganze Reihe an anderen Möglichkeiten, wo wir da drankommen, wo wir eigentlich hier in der Gemeinde versuchen, wie das Buffet aufzubauen, damit man schmecken kann, wie freundlich der Herr ist. Im GBS, im Gemeindegebet, im Kinderprogramm natürlich, auch während im Gottesdienst, wo gerade alle klein sind, im Pitstop, der jetzt am Freitag startet für die Teenies, wo wir gespannt sind und wirklich mit Leidenschaft dafür beten, dass das genau ein Format sein darf, wo den Jungen, den Teenies hilft, Gott zu begegnen. Ein Stück weit zu probieren, zu versuchen, wie ist es mit Gott? Wie ist Gott? Wie sind die, die mit ihm unterwegs sind? Und da dann schmecken dürfen, wie freundlich, wie gut Gott ist. Ich habe ein Bild gefunden. Es geht ja viel um Kaffee hier, zumindest so in der Bubble, in der ich im Moment noch unterwegs bin. Und hier ist auch jemand, der Kaffee probiert, leidenschaftlich Kaffee probiert. Und ich dachte noch bei dem Bild, es könnte so ein bisschen fast der Urli sein, der hier am Probieren ist, wie fein der schmeckt. Und ob ihm der jetzt ein bisschen besser schmeckt, wie der links davon oder der noch weiter links davon. Und genau so ein Ort dürfen wir als FEG Seutzach sein. Ein Ort, an dem wir selber, aber auch die, wo uns besuchen, die wo zu Gast sind bei uns, schmecken dürfen, erleben dürfen, wie freundlich der Herr ist. Genau das ist ja die Idee von der ansteckenden Freude, die uns beschäftigt in dem Jahr. Dass wir selber begeistert sind von dem, was wir geschmeckt haben, von dem, wie wir Gott erlebt haben, was wir mit Gott erlebt haben. Und das müssen wir uns einfach auch fleißig erzählen, was wir mit Gott erleben. Und dann damit auch keine Mühe haben, so wie vorhin, als wir einfach von unserem Lieblingsessen der letzten Woche erzählt haben. Keine Mühe haben, auch anderen davon begeistert zu erzählen. Weil genauso wie wir als FEG, wie so das Buffet aufbauen, hier immer wieder, um zu ermöglichen, dass man die Freundlichkeit Gottes schmeckt, genauso dürfen wir auch im Alltag als Gottesbotschafter und Gottesbotschafterin unterwegs sein. Und vielleicht ist es gut, ab und zu mal zu sagen, hey, die Freundlichkeit Gottes, das ist was, was du unbedingt probieren musst. Ab hier oder so mit den letzten Versen, die wir jetzt heute noch behandeln, wechselt der Psalm vom Lobpsalm in Richtung Weisheitspsalm. Wir müssen das dann irgendwann ein anderes Mal noch weitermachen. Die Lydia hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen, dass auch hier vorne Psalm 34, Vers 19 am Altar steht. Von daher steht eigentlich in einer Fortsetzung nichts im Wege. Und jetzt werden wir hier aber im letzten Teil noch dreimal, und damit möchte ich dann zum Ende kommen, dreimal dazu aufgefordert, Gott zu fürchten. Und ich möchte noch kurz versuchen zu erklären, was damit gemeint ist. Weil es kann ja nicht sein, dass Gott zu fürchten bedeutet, wir müssen vor ihm Angst haben. Wo es hier gerade mitten im gleichen Kontext steht, von schmecket und sehet, wie freundlich und gütig Gott ist. Es geht nicht darum, vor Gott Angst zu haben. Aber es geht darum, obwohl Gott freundlich ist und gütig ist und uns mit einer unbeschreiblichen Liebe begegnet, ihm trotzdem mit Ehrfurcht zu begegnen. Gott ernst zu nehmen. Gott zu fürchten bedeutet, dass wir einen gesunden Respekt vor Gott haben. Und damit auch davor, wie Gott richtig und falsch, gut und böse, heilsam und zerstörerisch definiert. Was gibt uns Gott da für Definitionen mit auf den Weg? Ich glaube, Gott zu fürchten, wo wir hier dreimal dazu aufgefordert werden, heißt ihm mit einem gesunden Respekt zu begegnen. Und wenn im Alten Testament von jemand die Rede ist, der Gott fürchtet, dann sind es eigentlich immer Personen, die in einer dauerhaften, die in einer langfristigen Beziehung mit Gott leben. Und solchen wird hier versprochen, ihr werdet versorgt. Ihr müsst keinen Mangel leiden. Und das heißt nicht, das wissen alle von uns, das heißt nicht, dass es keine Probleme, dass es keine Schwierigkeiten mehr gibt, dass es keine finsteren Täler mehr gibt. Das ist ja auch der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und trotzdem gibt es finstere Täler, sind Nöte da, sind Sorgen da, sind Schwierigkeiten da. Aber die Zusage, in alledem sind wir nicht allein. Gott ist da, er stärkt und tröstet. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal kurz zusammenfassen für deinen Alltag ab morgen. Nimm bitte mit aus diesem Psalm 34 von diesem Sonntag: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Ich wünsche mir, dass jeder von uns einstimmen kann in dieses Lob, was David uns hier in den Mund legt, und dass wir, wie David, auch jeder von uns, erleben durften, oder am besten so schnell wie möglich erleben, dass Gott geantwortet hat und gerettet hat. Ich will den Herrn loben alle Zeit, weil ich erlebt habe, wie er mir geantwortet und mich gerettet hat. Und als zweites, weil ich schmecken und sehen durfte, wie freundlich der Herr ist. Und dann behaltet es nicht für euch, sondern sagt ab und zu in eurem Umfeld: Das musst du unbedingt probieren. Amen.